Wie geht's?
Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement, KMM, an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Es ist 2025, gefühlt auch schon wieder seit einer halben Ewigkeit, dabei ist das Jahr gerade mal 2 Wochen alt. Und so bang man auf dieses Jahr auch schauen mag, so bringt es doch auch Erfreuliches. Beispielsweise eine neue Ausgabe unseres Podcasts, in der wir einer guten Tradition folgen. Denn immer zum Jahreswechsel und immer im Sommer ist hier Carsten Broster zu Gast. Hamburger Senator für Kultur und Medien, Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie, Präsident des Deutschen Bühnenvereins und noch einiges mehr, das ich hier nicht alles aufzählen kann. Nachdem wir im vergangenen Sommer noch ein wenig in Nachurlaubsstimmung waren, steht unser Gespräch heute vor etwas anderen Vorzeichen. Trump in den USA, Kickl in Österreich, vorzeitige Neuwahlen in Deutschland. In den vergangenen Monaten ist vieles passiert, das auch für Kunst und Kultur von größter Relevanz ist. Vielleicht gerade weil die meisten Themen nicht erfreulich sind, ist Austausch und Einordnung so wichtig. Darum bemühen wir uns im heutigen Gespräch. Wer mehr über Carsten Broster wissen will und auch über seine sehr lesenswerten Publikationen, dem empfehle ich wie immer unsere Website www.wiegehts-kultur.de. Dort finden sich biografische Angaben, weiterführende Links und auch der Verweis auf all unsere bisherigen Gespräche. Doch nun erst einmal auf in das Heutige. Viel Spaß! Ich sitze im Büro von Carsten Broster einmal mehr zu unseren traditionellen, fast hätte ich gesagt, rituellen Gesprächen, immer so zur Mitte des Jahres und eben auch zum Start in ein neues Jahr, wo wir versuchen, ein bisschen Rückschau und Ausblick zu halten. Und die erste Frage, mit der wir einsteigen, ist ja immer die gleiche, die uns dem Podcast den Namen gibt. Lieber Carsten, sehr schön, dass ich wieder hier sein darf. Und wie geht's?
Na, erstmal sehr schön, dass wir uns wieder sehen. Na, wie geht's? Also, in diesem Jahr hat die Sonne noch nicht geschienen. Vielleicht ist das so ein bisschen sozusagen vom Meteorologischen heruntergebrochen auch eine Zustandsbeschreibung. Also, mir persönlich geht's gut, aber so auf die Gesamtlage hin ging's schon mal besser, habe ich das Gefühl. Also sitzen hier gerade, ich habe gerade eben in Nachrichten gelesen, dass jetzt Mark Zuckerberg angekündigt hat, Facebook stellt alle Moderations- und Fact-Checking-Tools ein auf seinen eigenen Angeboten. Also so viele Themen, die wir hier immer schon mal in der Vergangenheit diskutiert haben, darüber, wie geht's eigentlich in der Öffentlichkeit weiter, was hat's eigentlich so mit der Vernunft unserer Gesellschaften auf sich, da kann man den Eindruck bekommen, das geht gerade alles nicht in die richtige Richtung und vielleicht kommen wir ja auch dazu, warum das eigentlich so ist. Aber das treibt mich schon gerade sehr um, weil ich das Gefühl habe, wir ribbeln in einer rasenden Geschwindigkeit Errungenschaften über Jahrhunderte auf, von denen wo ich noch nicht weiß, ist das jetzt irgendwie nur eine vorübergehende Phase und alle schütteln sich einmal und kommen wieder zur Vernunft oder verändert sich da wirklich gerade grundlegend was in der Tektonik und was das dann wiederum heißt, können, glaube ich, alle noch gar nicht miteinander abschätzen.
Darauf kommen wir bestimmt nochmal zurück, vielleicht, weil so auf der Hand liegt direkt die Nachfrage, was ist denn im Moment dein Gefühl? Eher, es wird einen Moment des Abschüttelns geben oder die Disruption, die immer beschrieben worden ist, ist jetzt wirklich da?
Ich glaube, sie ist in Teilen wirklich da und was noch nicht zwingend heißen muss, dass es schlechter wird dadurch, aber dass die alten Antworten nicht mehr in gleicher Art und Weise stimmen oder aber mindestens neue Gefäße brauchen, um das, was an Wahrheitsgehalten in alten Antworten drin ist, auch weiterhin durchsetzen zu können. Also natürlich kann ich, um mal bei diesem Facebook-Beispiel zu bleiben, also wenn ich davon ausgehen würde, dass alle, die auf dieser Plattform unterwegs sind oder auf solchen Plattformen unterwegs sind, den alten Kant-Satz von habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen, wahrnehmen würden, hätten wir ja kein Problem. Das heißt, das Problem ist ja nicht, dass da jetzt ein Moderationsmechanismus fehlt, sondern dass ganz offensichtlich auf der Ebene davor wir gar nicht mehr bereit sind, bestimmte Unterstellungen von vernünftigem Handeln in der Öffentlichkeit auch zu beherzigen, um vernünftig miteinander umzugehen. So, und wenn wir das nicht tun und dann die Kompensationsmechanismen, die wir bauen, dann aber weggehackt werden, weil irgendwelche Libertären der Meinung sind, ah, Freiheit muss für alle gelten, dann kommen wir halt echt in kabbeliges Wasser. Und wie man das so schnell wieder hinbaut, weiß ich nicht, weil das, was im nächsten Schritt dann ja potenziell an Vertrauen verloren geht, ist dann ja erstmal irreversibel weg, weil Vertrauen nur etwa eine Ressource ist, von der wir sehr genau wissen, die braucht relativ lange, bis sie wieder so weit aufgebaut ist, dass man klarkommt. Und insofern fürchte ich schon, dass wir da in einem längeren Prozess miteinander stecken, den ich nicht verloren gebe, aber der von uns allen, glaube ich, viel, viel Kraft erfordern wird, um auf so einen neuen, festen Grund wiederzukommen. Also gerade habe ich das Gefühl, wir laufen echt durch ziemlich schlammiges Gelände.
Ich glaube, ein Gefühl, das ja wahrscheinlich
zumindest die, die hier auch diesen Podcast hören und zuhören, wahrscheinlich alle teilen. Da sind wir dann ja auch genau schon bei Rückblick und Ausblick. Irgendwie fühlt sich dieser Jahreswechsel auch an, wie so zu einem Moment, wo es sich lohnt, nochmal ein bisschen zu sortieren, was war eigentlich die letzten Monate los? Und dann sich aber auch ganz spannend und sicherlich auch an vielen Stellen bedrückend ist, was uns vielleicht die nächsten Monate erwarten kann. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo wir im letzten Sommer in unserem Gespräch auseinandergegangen sind. Da waren wir ganz zum Schluss bei deinem Urlaub und der Besichtigung von diesem einen, ich weiß gar nicht, die richtige Kirche war es ja nicht, aber so eine Art Kirche.
Nee, ein Palast. Ist,
ein Palast, ja, die einen Mann mit seiner Partnerin, glaube ich, alleine gebaut hat. Und ich habe damals gesagt, ich werde dich beim nächsten Mal fragen, hast du auch so ein Projekt, so das, was sagen am Ende das Leben prägen kann oder auch gerade nicht? Und das will ich natürlich einlösen zum Start, bevor wir dann gucken, was ist seit dem Gespräch alles passiert. Ist dir das, dieser Besuch vielleicht auch nochmal nachgegangen und hast du dich nochmal gefragt, ob du auch so eine, fast ja ein bisschen vielleicht auch megalomanische Anflug von so dem einen Sinnprojekt hast manchmal?
Ja, der Besuch ist mir nachgegangen, alleine weil ich ihn, Politiker sind ja schamlos, häufiger in Großworten dann auch noch recycelt habe, weil ich ihn immer wieder verwendet habe als ein Beleg dafür, wozu Menschen fähig sind, wenn sie was schaffen wollen und durchaus auch in der Lage zu sein, eben auch mit dem Drang dazu, etwas subjektiv als schön Empfundenes in die Welt zu setzen, Welt damit aufzuhellen. Das ist ja so ein bisschen das, was auch dahinter steckt. Da ist ja gar nicht unbedingt zwingend immer jetzt die große Welterklärungsgeste dahinter, als einfach ein, ich will was schaffen, was Schönes und was bleibt. Hab ich sowas? Also sicherlich nicht im haptischen Sinne, weil dazu bin ich einfach maximal, sagen, sowohl was das Musische als auch was das Künstlerische angeht, so unbegabt, dass das irgendwie nicht funktioniert. Das würde ich nicht hinbekommen. Ich merke halt, dass diese Frage, wie baut man Gelegenheiten und Möglichkeiten in Gesellschaft, dann auch vielleicht konkret Räume, in denen zwischenmenschliche Begegnungen sinnhaft gelingen können. Ein Thema ist, das mich umtreibt. Das hat mich umgetrieben, als ich Journalist werden wollte. Das treibt mich jetzt kulturpolitisch um. Und eigentlich suche ich immer nach Möglichkeiten und Formaten, in denen das geht. Und zwar nicht nur im privaten, sondern tatsächlich im öffentlichen Raum. Und das ist nichts, was erkennbar ist und an irgendeiner Stelle mal auf irgendjemand zurückzuführen sein wird. Aber das ist so, wenn ich durch so einen roten Faden durch das zeichnen würde, was ich mache, ist das immer das, was mich umtreibt und ich mir eigentlich nicht vorstellen könnte, jemals irgendetwas zu machen, was nicht einen Bezug genau zu dieser Fragestellung hätte. Und zwar nicht nur, wie baue ich das jetzt, keine Ahnung, im Sinne von New Work Konzepten dann in meinem eigenen Umfeld, weil ich aber eigentlich ganz was anderes mache für eine Firma, sondern schon dieses Arbeiten an diesen sinnhaften Strukturen etwas ist, was mich total umtreibt. Und das muss aber an keiner Stelle in irgendeiner Form auf mich rückgeführt werden können. Mich freut es einfach, wenn ich dann in so einer Situation bin oder in so einem Ort bin, wo ich merke, okay, da klappt's. Oder da klappt's auch nur mal. Das finde ich einfach einen sehr schönen, beglückenden Moment, weil es das dann zeigt, okay, man kann so Dinge bauen oder man kann Leute zusammenbringen, die das dann machen. So, das ist eher das, was eigentlich so ein Antrieb ist, der mich dann schon umtreibt. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, Kieselsteine zu sammeln und irgendwie auch ein Palais zu bauen.
Ja. Kommen wir bestimmt am Ende des Gesprächs nochmal drauf zurück, weil ich so ein paar Fragen auch noch im Gepäck habe, die versuchen auch nochmal so aus diesem reinen Rückblick, Ausblick auszubrechen, weil ich auch das Gefühl habe, wenn wir jetzt nur über das sprechen, was war und was unmittelbar kommt, könnte da auch eine Schwere drin sein, die wir vielleicht nochmal ein bisschen am Ende auflockern wollen. Jetzt habe ich aber gesagt, im Sommer waren so die Urlaubserinnerungen da. Im Sommer hast du auch schon gesagt, es war so eine komische Aufgeregtheit, auch an der Rückkehr aus den verschiedenen Urlauben. Aber wir haben auch ein bisschen gesprochen über EM, wir haben gesprochen über Olympia, wir haben ein bisschen auch über so Momente, in denen man nochmal das Gefühl hatte, eine Gesellschaft kann doch zusammenkommen und sie kann auch über Kultur und auch über Gemeinschaftserlebnisse zusammenkommen. Und wenn man jetzt so sich dann anguckt, was im späten September, Oktober, November, Dezember passiert ist, dann ist das sicherlich von vielem überdeckt worden. Ich will jetzt gar nicht die Liste machen, ich würde eher dich fragen, wenn du auf die zweite Hälfte des Jahres guckst, nach der Sommerpause, was glaubst du bleibt von 2024, was bleibt für dich von diesem Jahr?
Also es bleiben, also ganz bestimmt bleibt der 6. November und zwar gleich doppelt, also morgens mit dem Aufwachen und der Gewissheit, okay, Donald Trump ist wieder US-Präsident, das ist sicherlich der erste Schuss vom Bug gewesen für alle, die glauben, dass Sapere Aude, um da nochmal hinzukommen, tatsächlich ein Imperativ ist, der was gilt. In dieser Gesellschaft dann abends am gleichen Tag dann ja auch noch der Bruch der Ampel mit dem, was dann daraus passiert ist, was sicherlich auch nicht zu unterschätzende Folgewirkungen für, glaube ich, schon ein Stück weit generell die Frage nach sich ziehen wird, wie wir politische Prozesse bei uns im Land betrachten und zwar auch politisch-kulturell solche Prozesse betrachten, weil wir, finde ich, seitdem in einer ganz merkwürdig verhärteten Art und Weise öffentliche Debatten organisieren, in einer Zeit, wo wir eigentlich wissen, diese alte Idee, es gibt zwei Lager und entweder wird es das eine oder das andere so nicht mehr stimmen wird, sondern ich werde mutmaßlich jede Koalition, die ich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten bilden werde, zwischen Partnern bilden müssen, mindestens auf Bundesebene, vermutlich aber auch fast überall im Land, die nicht im ideologischen Parteienspektrum sozusagen auf der gleichen Seite hängen. Ich werde immer über fundamentale Widersprüche rüber müssen und trotzdem gucken müssen, wie wird es mehr als wirklich so eine rein ausrechenbare Zweckgemeinschaft. Und mir fehlt momentan ganz erheblich ein öffentliches Suchen danach, wie das gelingen kann, ohne dass man in so Nullsummenspiellogiken reinkommt, die dann sofort dazu führen, dass man sich ausrechnet, wie viel habe ich jetzt durchgesetzt und dann gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Und dann funktionieren so Konstellationen nicht. Und da finde ich, ist schon die Art und Weise, wie die Ampel dann am Ende auseinandergegangen ist, dann auch das, was wir dann erfahren haben über D-Day-Papiere und offene Feldschlachten und was noch alles, sicherlich nicht angezeigt gewesen, so eine Form von grundsätzlichem Vertrauen in politische Prozesse zu stärken. Und da kommt dann hinzu, dass, das fand ich, war das dritte überwölbende Thema, was jetzt im Herbst sich so richtig materialisiert hat, am Beispiel Berlin sicherlich über alle Maßen, aber überall im Land spürbar, dass man feststellt, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen für Kulturproduktion, für Kunstproduktion, für kulturelle Rezeption nicht mehr in gleicher Art und Weise als gesichert unterstellt werden können. Und wir insofern feststellen, dass wir überall nicht nur die latente Angst davor, dass es schwieriger wird, die kennen alle seit Jahren erleben, sondern tatsächlich ernsthaft jetzt Kulturpolitiker, die sagen, es müssen 10% weniger sein im nächsten Jahr. Und dann noch Kulturpolitiker darunter sind, die fast eine Lust verspüren, das irgendwie anzukündigen, weil sie glauben, dass das auch gar nicht anständig wäre, wie die Kultur bisher finanziert worden wäre. Und auch das, finde ich, darf man nicht unterschätzen, weil auch das dazu führen wird, dass da wiederum dann zwischen den Kunstorten und den Kunstproduzierenden auf der einen Seite und den eigentlich politisch für sie Verantwortlichen auch eine Brücke morsch wird, die wir aber auch ganz dringend brauchen zwischen zwei unterschiedlichen gesellschaftlichen Sinnsystemen, wo es einmal um die Frage der Verabredung dessen, wie wir gemeinsam miteinander leben wollen und des Normierens geht und beim anderen um dieses eher amorphe Feld, dass wir suchen überhaupt mal nach sinnvollen Strategien des Umgangs miteinander. Da bricht gerade auch was auseinander. Und insofern waren wir schon hier in Hamburg immer sehr happy, dass wir eine Situation hatten, in der wir nicht in diese Verdrückung gebracht wurden, aber können auch sagen, wir uns nicht haben bringen lassen, weil wir eben gesagt haben, Kunst ist wichtig und auch eine politische Entscheidung dafür da war, dass man das weiterhin relevant aufrechterhält und finanziert. Aber das, glaube ich, ist auch noch nicht übersehen am Ende des Tages von allen Beteiligten, die sich jetzt sehr unmittelbar aufgeregt haben in den konkreten Scharmützeln, was das so 1, 2, 3, 4 Jahre sagen weiter nach sich ziehen wird in der Art und Weise, wie gucken wir als Gesellschaft auf Kunst, wie ist auch ein Vertrauensverhältnis zwischen Kulturpolitik und Kunst da, wie sieht's dann auch aus mit der Bereitschaft einer Gesellschaft zu sagen, wir sind verantwortlich dafür, dass Dinge öffentlich vorgehalten werden und lagern das nicht alles nur aus auf eine Finanzierung durch individuelle Nachfrage, sondern sagen, selbst wenn es keiner nachfragt, wir wollen, dass es produziert wird und dann kümmern wir uns darum, dass es ein Publikum findet, weil wir es in der Sache für so sinnvoll halten, dass diese Form von Beschäftigung mit bestimmten Fragestellungen in unserer Gesellschaft weiterhin stattfindet. Das ist etwas, auf welches ich mir angucke, wie wir über öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden, auch teilweise über Hochschulen reden, wenn dann so Vorschläge kommen, wir brauchen 20.000 mehr MINT-Studiengänge, als ob wir ausschließlich durch mehr Techniker die Probleme unserer Zeit lösen würden. Das ist auch so eine Klipschullogik, wo ich meinen Kopf gar nicht tief genug im Sand vergraben kann, damit der Schrei nicht gehört wird, den ich da irgendwie ausstoßen möchte. Natürlich brauchen wir mehr Nachdenken, mehr Wissen. Wir brauchen nicht nur mehr technisches Wissen, sondern wir brauchen auch mehr kulturelles Wissen. Und wir brauchen auch mehr Wissen überhaupt darum, welchen Sinn denn das hat, was wir miteinander veranstalten. Das gilt über alle Ebenen hinweg. Und ja, das sind so die drei Erschütterungsmomente des letzten halben Jahres für mich. Also US-Wahl, Ampel aus in Deutschland und diese Kulturkürzungsdiskussion, auch wenn man jetzt mühelos noch 3 bis 20 weitere Themen da dran packen könnte, die ungefähr in die gleiche Richtung gehen.
Auf jeden Fall. Im Ausblick wird uns das jetzt zum Teil auch wieder begegnen. Ich würde vielleicht gerne mal kurz bei Berlin bleiben, insbesondere bei den Auswirkungen, die das anderswo haben kann. Dass Berlin auf vielen Ebenen katastrophal war, also für die alle, die das jetzt nicht sofort zuordnen, Kürzungen in Höhe von 120 Millionen ungefähr, die da am 19.12. erst final beschlossen worden sind, sodass im Prinzip auch Einrichtungen sagen, wir haben Verträge, die wir überhaupt nicht, das ist gar nicht umsetzbar, es ist auf vielen Ebenen nachlesbar, was da alles handwerklich, aber eben auch kommunikativ, kulturell katastrophal für Berlin und für das Vertrauen eben auch gerade zwischen Kulturpolitik, Kulturverwaltung und den Kultureinrichtungen war. Ich frage mich so ein bisschen, ist das nicht der Startschuss, der jedem anderen Bundesland das meint, sparen zu müssen oder sparen zu wollen, sogar die Steilvorlage gibt, zu sagen, wir machen das handwerklich besser als Berlin und damit quasi ist es gar nicht mehr so, darum geht, die Botschaft ist ja nicht mehr, es wird gespart, sondern die Botschaft ist dann, es wird gespart, aber nicht so schrecklich wie in Berlin. Und damit kann man doch ganz viel jetzt auf einmal durch eine riesengroß geöffnete Tür durchtragen, wo eigentlich die Hoffnung hätte sein müssen, dass man eben diese Tür gar nicht so weit aufmacht. Also sagen, wie nimmst du das auch aus den Länderkollegen wahr? Hamburg ist da ja, glaube ich, wirklich, wie du es auch angedeutet hast, noch sehr außen vor und auf einer ganz anderen Position. Aber ist das der Startschuss für überall sonst auch aus deiner Wahrnehmung?
Nee, das wäre mir zu pauschal und ich glaube auch nicht, dass es so kommen wird, wenn ich ehrlich bin. Also was richtig ist, ist, dass wir an vielen Stellen momentan eine Situation in öffentlichen Haushalten haben, die schwierig ist. So, und ich glaube, da gibt es auch von keinem irgendeine Form von Zweifel. Wenn Geld nicht da ist, dann kann es nicht ausgegeben werden. Und dann kann auch nicht die Kultur sagen, ja, dann spar bitte mal nur in den Schulen, in den Kitas, in den Seniorenversorgung oder in der anderen öffentlichen Infrastruktur. Sondern dann sind natürlich auch Kulturangebote mit davon betroffen. Und es wäre jetzt auch ein Irrglaube, davon auszugehen, dass man nicht auch Kunstproduktion effizienter organisieren kann, als wir es momentan tun. Und dass da nicht auch eine Reformnotwendigkeit ist und dass ich manchmal auch sogar solche Schocks von außen brauche, die was zu tun haben mit Kürzungen, um auch ein System neu zu denken. Also wir können jetzt in Hamburg lange reden darüber, wie sich eigentlich die Bücherhallen verändert haben, unser öffentliches Bibliothekssystem, das mal durch eine ganz, ganz schwierige Phase vor über 20 Jahren gegangen ist, die auch was zu tun hat mit Haushaltskürzungen seiner Zeit. Und diejenigen, die damals Verantwortung tragen, sagen immer noch, die schlimmste Zeit ihrer beruflichen Laufbahn, gerade frisch im Amt und auf einmal verantwortlich dafür, einen guten Anteil der Bibliotheksstandorte zuzumachen, neue zu gründen, das anders zu organisieren, sagen aber am Ende ist das System dadurch besser geworden. Am Ende. So, da kann man auch wieder sagen, wie mache ich es dann? Insofern wäre es falsch zu behaupten, ich kann nichts ändern und ich muss nichts ändern. Und wenn Kürzungen da sind, muss man damit verantwortungsbewusst umgehen. Man muss nur gucken, welche Zeiträume brauche ich dafür. Also ich kann dem Theater nicht jetzt sagen, in 3 Monaten übrigens hast du 10% weniger, weil es gibt gar keine 10% disponible Masse. Selbst wenn ich Verträge kündigen würde, haben wir Gott sei Dank während der Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass Ausfallhonorare gezahlt werden. Selbst da wäre noch nicht mal irgendwas einzusparen. Das Einzige, was mir fehlt in der Regel, sind die Einnahmen. Und die brauche ich ja, weil sonst vergrößert sich mein Defizit. Aber natürlich kann ich mit 2, 3, 4, 5 Jahren Vorlauf, Fluktuationsmöglichkeiten, betriebsorganisatorischen Umstellungen was verändern. Die Schwierigkeit, die ich sehe, liegt auf so einer Metaebene darüber, weil was in Berlin vor allen Dingen begonnen worden ist und gespart wird ja gerade an vielen Stellen im Land. Also man hört das ja durchaus auch aus vielen anderen Kommunen, dass da in den Kulturhaushalten es schwierig ist, dass man aber in der Regel Wege findet, der Vereinbarung, der Perspektive, die man setzen kann, um dann da irgendwie noch miteinander klarzukommen. Aber diese dahinterliegende Geschichte von, naja, was hat der Bürgermeister dort gesagt? Die Supermarktkassiererin geht ja gar nicht in die Oper. Wieso soll sie denn das Opernticket mitzahlen? Oder mein Kollege, Kultursenator, der gesagt hat, naja, vielleicht müssen sich die Kultureinrichtungen in ihrem Bestreben, wirtschaftlicher zu werden, dann auch ein Beispiel am Berghain nehmen. Und solche Sachen, da steckt bei Wegner in dieser Aussage über die Kassiererin ein sozusagen klassistisches Ressentiment hinter, das ganz schwierig ist, weil erstens wäre meine These, die Kassiererin geht sehr wohl auch in die Oper und wenn sie nicht in die Oper geht, ist nicht die Frage zu sagen, dann muss ich ja auch nicht mehr die Operntickets mit Zuwendungen niedrig und bezahlbar halten, dann können ja die Besseren sie auch zum hohen Preis zahlen, sondern es ist die Frage, was steht denn dem entgegen, dass sie da hingeht und wie sorge ich dafür, dass das Angebot auch für sie plausibel ist. Das wäre die kulturpolitische Aufgabe, die man dann zu lösen hätte, weil man sagt, es ist eine öffentlich sozusagen sinnvollerweise vorgehaltene Infrastruktur. Und das Zweite ist, das ist natürlich, das wäre dann sozusagen die Entgegnung in Richtung Giocialo, ich nicht jeden Kulturbetrieb betriebswirtschaftlich 1:1 profitabel organisieren kann. Also selbst sagen große Geister wie Goethe oder auch hier Lessing in Hamburg beim Deutschen Nationaltheater sind gescheitert an der Idee oder der Erwartung, dass man Kulturbetriebe, die ein komplexes Repertoireprogramm vorhalten, ausschließlich an der Kasse refinanzieren kann. Das geht nicht zu Preispunkten, die real sind. Das heißt, wenn ich es wirklich will, muss ich da gesellschaftlich verantwortlich mit rein. Oder ich will es nicht. Dann gibt es nur eine andere Form von Kunst- und Kulturproduktion. Kann man sagen, ist dann so? Wir würden was verlieren. Wir würden eine Theaterlandschaft beispielsweise in Deutschland verlieren, die in ihrer Breite und Tiefe einzigartig ist. Es gibt ein tolles Buch von Ralf Bollmann vor etlichen Jahren, Walküre in Detmold, in der er sozusagen Opernproduktionen in der deutschen Provinz beschreibt. Er sagt, überall da finden auch diese Produktionen statt. Und das ist ja nur eine Stärke unseres Kulturlebens, unseres Kultursystems. Und wenn ich mich dazu entscheide, dass ich das weiter vorhalten will, dann geht das nur mit staatlicher Verantwortungsübernahme. Und das heißt auch mit entsprechenden Zuwendungen. Und das wird gerade so ein bisschen verächtlich gemacht, weil man einen Überbau für das Notwendige meint zu brauchen und nicht die ausreichende Demut mit sich bringt zu sagen, okay, wir haben gerade nicht das Geld, lasst uns gemeinsam darüber nachdenken und zwar gemeinsam im Austausch zwischen Kulturpolitik und Kunstinstitutionen. Wie kommen wir durch diese schwierige Phase? Wie erhalten wir das Essentielle? Wie sorgen wir, dass wir durchkommen? Während Corona ist das an vielen Stellen super gelungen. Da gab es auch zusätzliches Geld natürlich über Kreditaufnahme, die jetzt nicht in gleicher Art und Weise möglich ist. Aber die Ernsthaftigkeit des Austausches miteinander und die Ernsthaftigkeit auch des Akzeptierens, dass man unterschiedlichen Logiken folgt, die droht beschädigt zu werden. Und das hat dann die Folgewirkung. Und dann gibt es unter Umständen eine Kommunikationslosigkeit und die kann dann dazu führen, dass jemand sagt, super, die Tür ist doch offen, ich gehe jetzt weiter. Aber die Mehrzahl meiner Kolleginnen und Kollegen bemüht sich momentan echt mit allem, was sie haben, daran zu sorgen, dass die Infrastrukturen, die ihnen anverantwortet worden sind, tatsächlich auch durch diese schwierige Zeit kommen. Und die ist objektiv schwierig. Da hat Hamburg eine Sondersituation, weil wir eine bessere Wirtschaftslage haben, weil wir Haushalte anders aufstellen. Das ist jetzt ein bisschen Technik. Aber in vielen Städten gerade wird überlegt, wie kann ich denn im Bereich dieser freiwilligen Leistung das Wesentliche noch erhalten? Und wo kann ich und muss ich dann auch kürzen, aber wo kann ich das so machen, dass es plausibel ist, dass alle da durchkommen?
Wenn wir noch im Modus des Rückblicks bleiben, auch weil du gerade noch mal Corona angesprochen hast, manchmal stellt sich auch die Frage, hätte man das nicht sehen kommen können und hätte man, wenn man das sehen kommen hätte können, nicht früher schon anders Weichen stellen sollen? Das ist natürlich im Nachhinein hätte Fahrradkette und gerade auch in so einer unerwarteten Krise wie Corona vielleicht auch ein bisschen im Nachhinein immer unfair. Aber wie schaust du zurück? Man könnte ja bösartig sagen, erst rettet man alles, koste was wolle und jetzt kommt der Preis für das Geld, was man damals investiert hat. Und jetzt stirbt es halt einfach 5 Jahre später. Sehr überspitzt, sehr vereinfacht. Gibt es da was man lernen kann, wie man in so einer Krise hätte mittellangfristig agieren können? Oder ist es einfach notwendig, erst Feuerwehr und dann guckt man sich den Schaden in Ruhe an und dann kommen vielleicht manche Sachen erst später zeitverzögert raus?
Naja, dass man nach einer Krise schlauer ist als zum Anfang der Krise, wo man relativ zügig Entscheidungen treffen muss, weil man gar nicht die Zeit hat, über Dinge nachzudenken oder reflektieren zu können oder auch mal eine Vergleichsstudie oder sowas anstellen zu können. Ich glaube, das ist so. Und die Frage, würde man heute einiges anders machen, würden mir ein paar Sachen einfallen, die aber gar nicht eher auf der Ebene liegen, sondern eher bei der Frage konkrete Absicherung von einzelnen Lebenslagen, wo uns bestimmte Formen von quasi unständiger Beschäftigung, die nicht als Solo-Selbstständige gelten, deswegen da nicht reinfielen, gleichzeitig aber nicht die Sozialversicherungsmöglichkeiten ausschöpfen konnten, weil sie dafür nicht genug vorversichert waren. Das waren eher so individuelle Lebenslagen, wo unser Sozialstaat deutlich gezeigt hat, wo er zu kurz greift. Das andere waren ja relativ schnelle und harte Notmaßnahmen, wo er geguckt hat, wie stelle ich jetzt erstmal sicher, dass die Institutionen überhaupt durch diese Zeit kommen. Und das halte ich auch für nach wie vor richtig, weil die andere Alternative wäre ja so ein quasi, naja, zynisch, machiavellistisches, ist doch toll, jetzt findet die Bereinigung, die uns die Kulturinfarkt-Leute 10 Jahre vorher mal auferlegt haben, einfach durch so einen exogenen Schock statt und wir müssen nur noch trauernd am Grab stehen, aber sind nicht mehr selber verantwortlich dafür, dass wir es kaputt gemacht haben. So, das gab sicherlich den einen oder anderen, die darüber nachgedacht haben. Ich hätte das also nicht nur in der Sache für falsch gehalten, sondern auch im Stil für sozusagen unangemessen, um mal ganz vorsichtig zu formulieren. Das Problem ist eher gewesen, glaube ich, dass wir eine Abfolge von Krisenphänomenen gehabt haben, die das Problem gewesen ist. Also hätten wir einfach nur in Anführungszeichen Corona gehabt, dann gab es durchaus die Diskussion, wo viele gesagt haben, auch wir im Bühnenverein an anderer Stelle, die Schwierigkeit kommt nach dem Auslaufen der zusätzlichen Kreditmöglichkeiten für die Hilfsmaßnahmen. Weil wir nicht wissen, ob das Zuschauerinteresse, in das wir hineinproduzieren, danach noch so ist, wie es vor der Pandemie war. Ob die Unterstellungen, ob die Routinen noch stimmen. Und wir sehen an einigen Stellen, sie stimmen nicht. Wir sehen bestimmte Publikumssegmente, die nicht so schnell wiederkommen. Wir sehen einen Versatz auch in den Nachfragestrukturen. Leute, die früher 6-mal, 8-mal im Jahr irgendwo hingegangen sind, machen es jetzt nur 3 oder 4-mal. Wir sehen auch Alterskohorten, die sich früher verabschiedet haben, die jetzt nicht mehr wiederkommen. Wir sehen andere Alterskohorten, die nicht hineinsozialisiert worden sind in bestimmte Angebote, die sie insofern gar nicht mehr nachholend wahrnehmen. Das sind so Punkte, die wir haben. Und dann kommt auf das hinauf, das alleine wäre vielleicht lösbar gewesen, wenn man entsprechend so einen anderen sozialpsychologischen Moment nach der Pandemie gehabt hätte, auf den immer all diejenigen gehofft haben, die ihren Camus mit der Pest nochmal gelesen haben und dann auf das große Fest in der Stadt gehofft haben, das dann kommt und alle sozusagen feiern sich wie wild all das, was nicht da war und was sie nicht haben konnten von der Seele. Dann hätte das so ein richtiger Aufbruch ja durchaus auch geben können. Und manchmal erlebt man ja nach solchen Katastrophen dann durchaus auch, sagen, bis in wirtschaftliche Dynamiken hinein ganz spannende Aufhol- und Aufbruchsprozesse. Aber es kam ja wenige Wochen danach im Prinzip, sagen, der Ukraine-Krieg, der kam letztlich noch in die formell laufende Pandemie hinein. Das vergessen wir ja immer, sagen, aber die Pandemie ist, also die formelle Pandemie durch die WHO ist deutlich nach dem Ausbruch und nach dem russischen Angriff auf die Ukraine überhaupt erst für beendet erklärt worden. Und da kam dann sehr schnell die Diskussion auf, wie geht es eigentlich mit den Energiepreisen weiter? Kann ich überhaupt noch heizen im nächsten Winter? Dann sind die Energiepreise uns durch die Decke geknallt, was ein relevantes Thema ist. Darauf sind uns dann in der Folgezeit Inflationsbewegungen passiert, dann Lieferketten global zusammengebrochen, die schon fragil waren durch die Corona-Pandemien. Dann sind uns noch, sagen, die Lohnkosten, die einen ganz erheblichen Effekt haben in Kulturproduktion, auch noch weggelaufen, weil natürlich logischerweise Tarifverträge ausgleichen müssen, was ich an Preissteigerungen habe. Wenn aber gleichzeitig dann der Staat nicht mehr Einnahmen hat, weil die Volkswirtschaft ein bisschen lahmt, dann fängt ein Mismatch an. So, und diese Kombination aus Veränderungen im Publikumsmarkt durch die Corona-Pandemie, nochmal zusätzliche Veränderungen in dem Moment, in dem es eigentlich wieder losgehen könnte, durch die Verunsicherung, habe ich eigentlich überhaupt noch das Geld oder wird mir das jetzt durch die Inflation aus der Tasche gezogen und gleichzeitig erheblich steigende Kosten, auch teilweise überproportional steigende Kosten in der Kunstproduktion. Das führt dann zu so einer Form von fast perfektem Sturm. Und ob man da jetzt an irgendeiner Stelle irgendwo anders hätte abbiegen können, ich glaube maximal an dem Punkt, wo, glaube ich, alle wieder mal etwas schluderig gewesen sind, dass wir während der Pandemie großen Wert darauf gelegt haben, also wir im Sinne von die für die Kulturinstitutionen mittelbar oder unmittelbar Verantwortlichen, die Relevanz von Kunst und Kultur für eine Gesellschaft im Bewusstsein zu halten und in dem Moment, in dem es wieder losging, das Einlösen der Relevanzbehauptung ein Stück weit wieder gegenüber dem, jetzt muss der Betrieb aber wieder laufen, in den Hintergrund gerückt ist. Und eine Kunstinstitution wird ja nicht dadurch relevant, dass eine Intendantin oder ein Direktor durch die Gegend rennt und sagt, mein Haus ist relevant, sondern dadurch, dass ein Publikum sagt, das, was ich da sehe und was ich da rezipiere, ist relevant. Und da vielleicht eine höhere Responsivität gegenüber gesellschaftlichen Bedürfnissen zu haben, und auch nochmal auf eine andere Arten des Austausches auch auszuprobieren. Da ist man vielleicht zu schnell nach dem Muster, jetzt haben wir 3 Jahre so viel gemacht, jetzt müssen wir auch mal wieder so weitermachen können, wie wir vorher gemacht haben. Vielleicht in einen Trott zurückgefallen, der nicht unbedingt immer hilft. Ist jetzt wohlfeil, das aus einer Behörde heraus zu sagen, weil ich gar nicht weiß, ob mir das anders gegangen wäre, wenn ich jetzt ein Theater oder ein Museum leiten würde. Aber da würde ich mir manchmal mehr Agilität im Ganzen und mehr Nachdenken wünschen. Ich glaube, dass viele sind unterwegs und versuchen das. Aber das Feld insgesamt strahlt diese Agilität nicht an jeder Stelle aus. Und auch das, sozusagen jetzt auf die Kürzungen, ist ja wieder so eine Reaktionsweise, die häufig auch in so einem Modus des Beleidigtseins passiert, was ich total verstehe, weil die Art und Weise, wie sie vielfach kommuniziert werden, auch gar nicht anders als Beleidigung aufgefasst werden können, hilft mir natürlich nur auch nicht weiter, weil es dann immer wechselseitig dazu führt, dass beide Seiten unverständiger miteinander umgehen. Weil wenn die einen dann sozusagen quasi bei jeder Ankündigung einer, sagen, Mittelreduktion den Untergang des Abendlandes an die Wand malen, weil sie das Gefühl haben, wenn sie irgendetwas zugeben, dann wird die Politik gleich noch viel mehr fordern, was ja offensichtlich nicht genug war, was man gefordert hat. Dann sieht man, dass wir mit diesem wechselseitigen Vertrauensverlust vielleicht auch schon weiter sind, als wir es sein dürften. Und das sind so die beiden Punkte: Relevanzklärung beim Publikum und Vertrauensaufbau gegenüber, also zwischen Trägern, Finanziers und Institutionen, wo wir, glaube ich, eine ganze Menge Arbeit vor uns liegen haben. Und da, glaube ich, ist vielleicht, was versäumt worden ist, vielleicht nur nicht genug gemacht worden. Ich formuliere es mal freundlich.
Du hast es gerade, finde ich, sehr anschaulich auch so ein bisschen wie so Zutaten für den perfekten Sturm beschrieben. Ganz im Start ist Zuckerberg gefallen, jetzt können wir noch Musk dazu nehmen, dann haben wir noch so die mediale Dimension, was auch für Mechanismen natürlich als Verstärkung von solchen Stürmen massiv greifen. Die sehe ich in der Form auch nicht komplett neu, aber doch irgendwie vor 20 Jahren nicht in der Form da waren. Und das sind jetzt die Bedingungen eigentlich, dass alles, was du gerade skizziert hast, unter denen jetzt zwei Wahlen anstehen, wenn ich jetzt auf deine Position gucke, die Bundestagswahl zuerst und dann ja aber auch gar nicht so viel danach, auch in Hamburg Wahlen. Hat wahrscheinlich auch für Hamburg durchaus Gründe, warum man das ganz froh ist, wenn es nicht an einem Tag stattfindet, kann ich mir vorstellen. Aber die Frage wäre erstmal tatsächlich ganz, ganz offen, auch so ein bisschen generell als politischer Mensch, aber natürlich auch dann als Kulturpolitiker. Wie guckst du auf die wegweisenden Entscheidungen, die da jetzt anstehen? Was erwartest du von den kommenden Wochen und auch was sind so die Szenarien, an denen du gerade auf dieses Jahr jetzt nach vorne guckst?
Ja, es wird ja eine sehr ad hoc Wahlkampf-Auseinandersetzung geben. Die wird wie alle diese nicht langfristig geplanten und deswegen ja auch strategisch nur begrenzt einbettbaren Wahlkämpfe sicherlich noch mal mehr einem Boxkampf gleichen, als viele andere Wahlkämpfe das ohnehin schon tun. Wenn es gut läuft, und ich habe mir ja auferlegt, eigentlich immer das sozusagen die Chancen in Sachen zu sehen, wenn es gut läuft, dann gelingt es, im demokratischen Spektrum echte Alternativen zu zeigen. Und ich glaube, dass das ein Stück weit schon so ist, dass man auch zwischen den beiden ehemaligen großen Volksparteien des Landes, die ja irgendwie ein Stück weit immer noch paradigmatisch für Richtungsentscheidungen stehen, auch wenn sie nicht mehr sozusagen in dieser Klarheit wie jetzt in 70er oder 80er Jahren nur noch durch Zuordnung des Dritten dann irgendwie an die Macht kommen, dann sehe ich da schon sehr unterschiedliche gesellschaftliche, also Vorstellungen von gesellschaftlichen Konzeptionen dahinter. Durchaus fundamental different, trotzdem jeweils in sich demokratisch. Was ganz gut ist, wenn es gelingt, das herauszuarbeiten, weil das dann dieses Gerede von, ach, das ist doch alles eins und die einzige Alternative steht am Ende am rechtsextremen Rand, nicht mehr in gleicher Art und Weise plausibel erscheinen lassen würde. Wenn das klappt, wenn man auch es schafft, und da habe ich momentan Zweifel, dass es auch gelingt, medial so durchzudringen, dass man über Inhalte redet und über tatsächlich die Konturierung dieser Unterschiede jenseits der Frage, ist der anders als der? Sitzt der eher am Küchentisch und sozusagen hat der immer, warum hat er seine alte Aktentasche dabei und der dritte, wieso gehört dem Privatflugzeug? So, über so Sachen kann ich viel reden, hat aber nichts mit irgendwas zu tun. Ich kann mich auch darüber aufregen, wird jetzt eine Woche früher oder später gewählt, darf man Thünkram sagen und was wir da so alles an Oberflächenphänomenologien und Aufregungen organisieren. Oder reden wir eben tatsächlich darüber, welches Gesellschaftsbild steckt denn dahinter, welches Bild auch von Kultur steckt denn dahinter, wie sieht eine ökologische Transformation der Volkswirtschaft aus? Und es gibt ganz viele Fragen, wo ich das Gefühl habe, eigentlich haben die Parteien fundamental unterschiedliche Vorstellungen davon. Also müssen wir mal ein Beispiel zu nehmen, dass die Union in ihrem Wahlprogramm tatsächlich nochmal den Begriff der Leitkultur wieder ausgepackt hat, hätte ich ja nicht für möglich gehalten. Das dachte wirklich, das Pferd ist echt schon lange tot, nachdem man es erst brutal missverstanden hat, weil Bassam Tibi damit ganz was anderes gemeint hat, nämlich eine europäische Leitkultur in der Tradition der Aufklärung. Man das dann essentialisiert hat, daraus irgendwie so eine Idee bis runter zu irgendwann mal jemand gesagt, sich die Hand geben bei der Begrüßung gehört zur deutschen Leitkultur. Kann ich alles machen, hilft mir aber überhaupt nichts und ist am Ende nur eine Form von Spielen mit irgendeinem Kulturchauvinismus der einer Bevölkerung, von der man glaubt, dass sie nicht beheimatet fühlt, sich irgendwo so eine Form von neuem identitätspolitischem Angebot von rechts zu machen. Statt zu sagen, wie sieht eine Gesellschaft aus, in der Menschen mit unterschiedlichen Kulturen zusammenleben, auf der Grundlage einer kulturellen Tradition, die dieses Land halt hat, wie entwickeln die das jetzt weiter? Das ist die eigentliche Frage, die in einer aufgeklärten, sozusagen vielgestaltigen Gesellschaft vor uns liegt. Und für die muss ich kulturpolitische Antworten entwickeln. Dass wir einen kulturpolitischen Wahlkampf erleben, glaube ich an keiner Stelle. Dafür ist sozusagen in einem 8-Wochen-Wahlkampf gar nicht die Zeit. Und das finde ich am Ende des Tages schade, weil ich glaube, dass viele der Fragen, bei denen wir uns verhaken, nicht zu beantworten sind auf der Ebene, löse ich die Rentenpolitik jetzt durch mehr Investitionen in Aktien oder durch eine Veränderung des Umlagesystems, sorge ich bei der Absicherung oder Reintegration von Menschen in den Arbeitsmarkt mit einem höheren Mindestlohn und einer veränderten Bürgergeldkonzeption für den richtigen Weg oder muss ich quasi in Workfare-Modelle gehen, ganz schnell runter mit den Zuwendungen, mit den Sozialleistungen und dann sehr schnell zwingen in Arbeit. Das sind die Auseinandersetzungen, die wir da haben. Aber dahinter liegt ja die Frage, was hält diese Gesellschaft eigentlich noch zusammen und was hält uns am Ende auch politikfähig und entscheidungsfähig in solchen Fragen? Und das sind kulturpolitische Fragen. Und insofern müsste man eigentlich, furchtbare Vokabel, aber bräuchte es tatsächlich diese kulturpolitische Grundsatzdiskussion und die findet nicht statt. Und mit der dringst du auch nicht durch. Also wir können jetzt hier in so Podcasts gediegen darüber reden, aber mit der Breite in Gesellschaft hinein, in der wir solche Diskussionen eigentlich führen müssten, finden sie nicht statt. Und diese Leerstelle bleibt und die große Gefahr ist, dass diese Leerstelle dann von denen mit den kurzen, einfachen Antworten gefüllt wird und nicht von denen, die sich tatsächlich überlegen, wie bleibt denn diese Gesellschaft vielfältig, offen und divers und demokratisch in den nächsten Jahren und wird nicht wieder einfältig und entlang von 3, 4, 5 Setzungen, die man autoritär versucht durchzuziehen, dann wieder auf eine Art reintegriert, die ganz viele Outsider produzieren wird.
Wenn man jetzt fragt, warum findet das eigentlich nicht statt, dann gibt es ja mindestens 3 Parteien, in Anführungszeichen, also nicht politische Parteien, sondern 3 Akteursgruppen, die dann Anteil haben. Das eine, was wahrscheinlich das mediale Argument oft wäre, das interessiert die Bürgerinnen und Bürger gar nicht. Die wollen darüber auf dieser Ebene gar nicht in der Tiefe diskutieren. Das wäre so eine Perspektive. Das andere wäre eben dann doch auf die Medien zu gucken, in Anführungszeichen, die Medien natürlich immer. Aber so die Mechanismen dort bieten den Raum nicht, bieten die Tiefe nicht, bieten nicht die Formate dafür. Und dann kann man aber auch auf die Politik nochmal gucken und fragen, wer dort hat eigentlich außer dir eine Sehnsucht, auf dieser Ebene zu reflektieren und zu kommunizieren und wer da auch sprechfähig tatsächlich. Und ich würde dich ein bisschen so fragen, vielleicht gibt es so was 4., 5., 6. sicherlich, wenn du für dich so analysierst, was müsste denn passieren, damit es zumindest ein bisschen mehr auch auf dieser Ebene eine Auseinandersetzung geben würde? Wo müsste man ansetzen oder wo könnte das herkommen, wenn wir wieder konstruktiv zuversichtlich darauf schauen?
Ach, ich habe das Gefühl, dass eigentlich ganz viele, die in der Politik unterwegs sind, das, was ich gerade beschrieben habe, als Defizitbeschreibung eigentlich auch teilen würden. Aber dass die beiden ersten Momente, also nach dem Muster, das interessiert doch die Bürgerinnen und Bürger nicht und damit dringe ich doch nicht durch, weil es nicht den Auswahlkriterien der Medien entspricht, für die meisten, die aktiv Politik machen, so tief eingesunken in den Kern der wahren Sätze, sozusagen hineingelegt ist, dass sie da gar nicht rankommen. Also wenn ich allein in den letzten Wochen mir angucke, was Ricarda Lang nach ihrem Ausscheiden an Interviews über ihre Rolle als Politikerin gesagt hat und wie befreit sie auf sozusagen reden kann über diese Rolle, wenn sie nicht mehr das Gefühl hat, ich repräsentiere die Partei, sondern ich bin als Person unterwegs. Da habe ich mich mal gefragt, warum ging das nicht, als du für die Partei verantwortlich warst? Wenn ich jetzt gerade neulich vor ein paar Tagen ein Interview mit Thomas de Maizière gelesen habe, der über die Politikrezeption sozusagen in ähnlicher Art und Weise spricht, dann glaube ich, ist dieser Schmerz, dass man auf eine bestimmte grundsätzliche Ebene nicht mehr runterkommt, schon da. So, dann ist aber gleichzeitig so eine Routine des politischen Vermittelns da, die einen sofort auf eine andere Ebene wieder bringt, weil du dann einfach funktionierst. Ich meine, das kann ich ja auch. Also ich weiß jetzt ja auch, wie es geht, wenn ich mit irgendjemandem mich öffentlich sagen auseinandersetzen muss und einfach nur am Ende Recht haben muss. So, dann ist sozusagen der Habermasche zwanglose Zwang des besseren Arguments nicht zwingend der einzige Weg zum Ziel. Auch wenn ich immer sagen würde, theoretisch wäre es der Beste. So, und die Frage ist, was gibt's dazwischen und öffnet man diese Reflexionsebene wieder? Und ich habe manchmal so eine romantische Hoffnung, dass wir uns irgendwann einfach entscheiden, es zu tun. Und dass man manchmal so einen Moment hat, ich merke das, wenn ich Veranstaltungen habe, wenn man dann so darüber spricht, da geht manchmal fast so ein Aufatmen durch den Saal. Endlich sagt's mal einer, so in der Form. So. Und ich glaube, dass man damit durchaus arbeiten kann, man muss es sich nur trauen. Das geht auch mal furchtbar schief, nach dem Muster, worüber labert der denn jetzt? Oder wenn sich jetzt Herr Habeck antun muss, der ist auf eine bestimmte Art ja auch, wenn man versucht, auf einer Metaebene zu thematisieren, mir häufig etwas zu gefühlig, aber nun denn, dann muss er sich auch sofort anhören, ja, ist das jetzt nicht zu fluffig? So, wo ich auch sage, am Ende spricht er über Gelingensbedingungen von Verständigung in Gesellschaft. Das kann man durchaus tun. Die Frage ist, ob man so viel Zweifel da immer mit reinstreuen muss. Aber ich glaube schon, dass wir uns einfach alle miteinander da mehr trauen müssten, jenseits der Stanzen zu reden, weil wir das Spiel mit den Stanzen, also mit diesen vorgefertigten, immer wiederholten Meinungen, von denen man dann hofft, dass möglichst häufige Wiederholung die dann zum Durchsetzen bringt, das werden wir verlieren. Wenn ich mir angucke, wie jetzt gerade so eine Plattform wie ehemals Twitter jetzt X entgleist ist, wenn ich mir angucke, wir haben vorhin darüber gesprochen, was jetzt unter Umständen bei Facebook und anderen bevorsteht, dann besteht die Gefahr, dass dieses Let's flood the zone with shit Ding, über das wir ja auch schon mal geredet haben vor ein paar Gesprächen von Steve Bannon, dem alten Berater von Donald Trump, also hau so viel Mist und Unsinn daraus, dass keiner mehr irgendeine Aussage findet, der man vertrauen kann, dass das eine plausible Kommunikationsstrategie ist. Und der begegne ich ja nicht, indem ich jetzt quasi noch pointierter was anderes da reinsetze, von dem die Leute dann irgendwie umgehen, sondern dass ich unter Umständen wirklich sage, nee, ich setze mich bewusst durch eine andere Form des Sprechens davon ab und gucke dann, dass ich Menschen erreiche, die ebenfalls, ich bin phasenweise fast angewidert von bestimmten Formen, wie wir momentan öffentlich miteinander kommunizieren, und sagen und versuche eine andere Praxis zumindest für mich aufrechtzuerhalten. Keine Ahnung, ob da andere dann andocken oder nicht, aber das ist der einzige Weg für mich, halbwegs mit Selbstachtung mich morgens noch angucken zu können. Und ich glaube und begegne ganz vielen, denen das auch so geht. Und warum trauen wir uns das nicht einfach? Ich glaube schon, dass eine Sehnsucht nach so einer vernünftigen Politik da ist und dass auch eine Sehnsucht da ist, einfach zu sagen, lass uns das Problem nochmal angucken und dann lösen wir es. Statt, also neulich hat jemand, finde ich, einen richtigen Vorschlag gemacht, man müsste die Kategorie Politiker X fordert Y als Nachrichtenkategorie einfach mal vom Tisch nehmen. Weil was alles gefordert wird, davon ist so viel so objektiver Unfug, dass man eigentlich ganz anders auch in die Berichterstattung, das wäre jetzt dann der Journalismus und was macht er, ganz anders in die Berichterstattung reingehen müsste, weil das jetzt Jens Spahn oder was weiß ich, wer wieder irgendwas fordert, ist ehrlicherweise keine Nachrichten mehr. Die stehen morgens auf und überlegen, was kann ich fordern, damit ich eine Nachricht produziere. Die Frage, was bräuchte es denn, ist vielleicht sogar eine Frage, die noch nicht mal in erster Linie Politikerinnen oder Politiker beantworten, sondern wo Journalistinnen und Journalisten nochmal gucken müssten, wer in so einem Feld hat denn Antworten auf die Probleme und sich vielleicht auch ein bisschen mehr zutrauen zu sagen, wir definieren die Probleme mal wiederum unsererseits, suchen nach potenziellen Möglichkeiten und befragen dann vielleicht auch Politikerinnen und Politikern zu den im Feld befindlichen Lösungsideen, um mal zu gucken, was entsteht von der Seite. Also ich glaube, da werden sich alle im Feld verändern müssen. Entscheidend ist die Frage, ist für uns alle, und das gilt, finde ich, für Medien, das gilt für Politik, das gilt für Kulturinstitutionen, das gilt aber auch für soziale Akteure, ist Öffentlichkeit eine Kategorie, auf die wir uns eigentlich noch gemeinsam beziehen, weil wir so eine Vernunftunterstellung fürs öffentliche Gespräch noch aufrechterhalten. Und da fangen die Ersten an zu zweifeln. Und in dem Moment, in dem der Zweifel anfängt, wird es demokratierelevant. Weil wenn der Zweifel sich durchgefressen hat, ist die Grundunterstellung für demokratische Verständigung weg. Und dann bin ich da, wo die Trumps und Co. hinwollen, wo ein Musk hin will, dann bin ich bei so einer Form von libertärem Autoritarismus, wo ich einfach sagen kann, klar kann jeder alles sagen, aber ich habe recht.
Ich frage mich gerade beim Zuhören, was wir Kultureinrichtungen seit mehreren Jahren schon immer, also wir jetzt an der Hochschule auch in unseren Studiengängen beibringen, ein so Leitsatz zum Beispiel zum Thema Medienarbeit ist, heute ist jede Kulturinstitution eine Medienorganisation. Unter anderem aus Grund der ganz banalen Erkenntnis, dass mit dem Verschwinden der Relevanz von Tageszeitungen so ein alter Mechanismus wie ein Theater in einer deutschen mittelgroßen Stadt informiert hat, was so auf dem Spielplan steht, einfach weggebrochen ist. Die schreiben vielleicht noch eine Kritik, wenn es die Zeitung noch gibt, aber die hat nicht mehr die gleiche Wahrnehmung und nicht mehr den gleichen Effekt darauf, Menschen ins Haus zu bekommen. Und deswegen sind die Kultureinrichtungen inzwischen auch eigentlich alle auf unterschiedliche Weisen ja dabei, viel unmittelbarer in Kontakt zu treten. Jetzt habe ich mich beim Zuhören gefragt, wenn ich auf Politik gucke, gerade auf der Bundesebene, dann hat sie das Glück oder eben das Pech, dass sie natürlich noch die Talkshows hat und die Nachrichten hat und die überregionalen Medien hat, die genau aber in diesen Schemata berichten. Und wenn man guckt, wer schafft es schon, sagen selbst Medienorganisation zu werden, dann fällt einem natürlich sofort der rechte Rand ein, der das von TikTok bis Facebook in allen Dingen mit erschreckender Präzision und Kompetenz tatsächlich ja tut. Vielleicht fällt einem so ein Format ein, wie das Küchentischgespräch von Habeck. Ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass du es auch angesprochen hast, was gerade im Wahlkampf ja so ein Element zu sein scheint, wo wirklich ein Politiker so sein eigenes Medienformat geschaffen hat. Ist das ein Weg? Und wenn ja, wo siehst du da Potenziale, vielleicht sogar auch für kulturpolitische Formate? Und zugleich wäre mein Zweifel, auch wenn nicht zu viel Zweifel sein soll, ist das nicht auch ein Weg raus aus jeder Form von Öffentlichkeit, weil es am Ende eben auch eine Babelisierung von Kommunikation ist und ein eben, ich spiele zu meiner Audience, die ich eh habe, aber erreiche ich irgendjemanden, der nicht sowieso schon überzeugt ist mit den Formaten?
Ja gut, ich glaube, Bubbles hat es ja am Ende immer gegeben. Also das ist ja auch so ein komisches Gefühl, dass die Bubbles jetzt irgendwas Neues wären. Also ich erinnere mich noch, als ich studiert habe vor 25 Jahren und es immer darum ging, wenn man eine Medieninhaltsanalyse gemacht hat, dann hieß es immer, du musst sozusagen die Taz, die Frankfurter Rundschau, die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Welt haben. Dann hast du quasi das Spektrum sozusagen von links bis rechts im demokratischen Bereich einmal durchgespielt. Und natürlich war vollkommen klar, dass die Frage, wer liest die in der Qualitätspresse, ich natürlich auch jeweils dann eine Bubble hatte, die wenigsten die Taz gelesen haben, außer sie sind professionell so deformiert, wie ich das bin, dann auch noch die Welt gelesen. Sondern da waren dann die Bubbles schon auch drumherum. Insofern, das alleine ist es gar nicht die Frage, sind die Bubbles durchlässig wechselseitig, dass ich mir irgendwo ein Kommunikationsumfeld suche, das was kulturell mit mir zu tun hat, halte ich für ehrlicherweise zutiefst menschlich und ein Stück weit auch, da man ja so ein gewisses Maß an Vermeidung von kognitiven Dissonanzen für sein eigenes Leben auch braucht, vielleicht auch gar nicht nur schlimm. So, das, also, verstehe aber, dass das gar nicht der Punkt ist. Ich glaube, da verändert sich in der Tat was. Und die Frage ist ja, und da sind alle noch ein bisschen unentschieden, wie sehen denn diese neuen Formate aus? Also, wo entsteht überhaupt noch sowas wie in der Öffentlichkeit? Also wenn ich die alten Unterstellungen nahm, dann sind das tatsächlich überwiegend über die veröffentlichte Meinung der großen Massenmedien. So, das ist die am Ende ja aber die mediale Logik bis in die 90er Jahre hinein, dann fing sie an, sich zu verändern. Und ehrlicherweise ein Stück weit schon vor der eigentlichen Digitalisierung haben wir im sozialen Rezeptionsverhalten schon die ersten Bruchlinien gesehen, dass Leute auf einmal nicht mehr mit Mitte 30 angefangen haben, eine Tageszeitung zu abonnieren, sondern sich andere Wege gesucht haben. Das waren dann erst noch die freiverkäuflichen sozusagen Großstadtmagazine, die irgendwie in den Clubs rumlagen, in denen ich dann war. Und dann irgendwann kamen die digitalen Angebote und spätestens da war es irgendwie dann für viele zunehmend schwieriger, dann noch sozusagen da noch durchzukommen. Und die Frage ist das, was neu entsteht, in der Lage, funktional oder sinnbezogen eins zu eins das zu ersetzen, was bisher da war? Da glaube ich nein, sondern ich glaube, da geht unwiederbringlich was verloren. Andererseits habe ich aber alle paar Jahrzehnte durch Medienbrüche auch Veränderungen in der Konzeption von Öffentlichkeiten. Also sind das jetzt nur Elitenöffentlichkeiten, die dann im Two-Step-Flow sozusagen sich danach sagen, durch zwischenmenschliche Kommunikation verbreitern? Habe ich einzelne Bubbles, die durch bestimmte Elitenakteure miteinander vernetzt werden? Habe ich die großen Foren, die Lagerfeuer, wie es die Tagesschau mal war, jetzt in Krisensituationen ja auch immer noch ist? Habe ich das eine Medium vor Ort, das alle integriert, weil es die Tageszeitung ist, mit einer Reichweite, wie es früher mal sozusagen in den großen Städten gewesen ist? Und was tritt dann an die Stelle und wie geht's dann da weiter? So, und die Schwierigkeit, die wir jetzt, glaube ich, zunehmend haben, ist, dass in der Tat die Möglichkeit des Sprechens ohne Gatekeeper vordergründig exponentiell vergrößert worden ist. Die Möglichkeit, auch ohne Gatekeeper allerdings ein Publikum zu finden, nicht. Das merken nur diejenigen, die sprechen, gar nicht.
Wir hier beide zum Beispiel.
Ja, natürlich. Wir bilden uns ein, dass wir jetzt hier vor Millionen von Leuten reden und freuen uns am Ende, wenn 300 Leute zugehört haben. Das ist doch total schön. Aber das ist genau der Punkt, dass sozusagen potenziell adressiert man ein unbegrenztes Publikum. Praktisch aber gibt es natürlich harte andere Mechanismen, die das Publikum immer noch begrenzen. Und gerade über die Algorithmisierung von öffentlicher Kommunikation, im nächsten Schritt wird es nochmal spannender, wenn die KI kommt. Wenn ich dann gar keine Suchlisten mehr habe, sondern tatsächlich eine Frage stelle, eine Antwort bekomme und teilweise noch nicht mal die Quellentransparenz da ist, aus der die Antwort geschöpft worden ist, dann taucht der Urheber der Information ja gar nicht mehr auf. Ein Riesenthema, perspektivisch, was übrigens dazu führen kann, dass irgendwann im ersten Schritt die sozusagen das Finanzieren der Informationsgewinnung gar nicht mehr möglich ist und im zweiten Schritt dadurch die Information dann gar nicht mehr da ist und dadurch dann auch die Antwort, die ich dann noch bekomme, KI-basiert, so schlecht ist, dass das Vertrauen erodiert. Übrigens auch wieder keine besonders fröhlich machende Aussicht, die dahinter steckt. Das heißt, wir reden uns ein, wir könnten jetzt uns potenziell an eine Weltöffentlichkeit wenden. Faktisch haben wir aber aufgrund technischer Gegebenheiten und auch Vermachtungsstrukturen auf diesen digitalen Plattformen, weil da hängen ja große Interessen hinter, das kann man jetzt sagen, ist das große Verdienst von Musk, dass er das transparent macht. Was dahinter ist, sieht es dann wiederum ganz anders aus. Und dadurch entstehen dann eben Bubbles, die da sind. Und das ist umso schwieriger in dem Bereich, indem es nicht, wie, das könnte ich aber noch sagen, bei einem Theater, wenn es mir am Ende darum geht, ich will lokal dafür sorgen, dass ich abends die 800 Tickets verkaufe, die ich verkaufen muss, damit der Saal voll ist. Das ist eine technische Vertriebsaufgabe, die bekomme ich vielleicht noch hin, weil die Monetarisierung findet im Sekundärmarkt statt und ich brauche eigentlich die digitalen sozusagen nur als Informationsdurchleitung zu meinem Shop. Da kann ich ja fast besinnungslos jede Technik anwenden, damit die in meinem Shop landen, die jetzt nicht meine Marke beschädigt. Wenn aber mein Geschäftsmodell, und das wäre ja in der Politik erstmal so, überhaupt nur die Information und der Diskurs ist, weil das ja die Grundlage schafft, dass ich überhaupt handlungsfähig werde und das, was ich dann entscheide, hat ja erst 15 Jahre später manchmal einen Effekt, den dann meine Nachfolger irgendwie werden verhandeln müssen mit einer Öffentlichkeit. Dann wird es ein Stück weit schwieriger, weil ich natürlich sehr eingeschränkt bin in den Möglichkeiten, jetzt einfach mal völlig frei einen rauszuhauen. Sondern ich habe eine ganz andere Form von Redlichkeit und auch von Strategiefähigkeit, die deutlich eingeschränkter ist. wenn ich mich da ernst nehme. Und dann erleben wir eben schon diejenigen, die sich da einfach nicht mehr ernst nehmen, sondern sagen, nö, auch hier geht's nur um Reichweite. Und das sind dann die Geschäftsmodelle eines Donald Trump, der dann auf einmal über Haustiere essende puerto-ricanische Einwanderer sagen in Pittsburgh redet. Also ich frage, what the hell? Also was ist da, Springfield war's? Was ist da jetzt los? Also das sind so die Momente, wo du merkst, da geht's gar nicht mehr ernsthaft um das Ansprechen eines Themas, sondern es geht um Generieren von Aufmerksamkeit. Und da sind wir völlig in der Aufmerksamkeitsökonomie, die ja auch ganz gut beschrieben worden ist. Und dann fällt uns was hinten durch. Und deswegen würde ich immer sagen, ja, als Vertriebskanal super. Als Diskursplattform haben wir eine ganze Menge zu tun, um sie dahin zu bringen, wo wir sie aber brauchen.
Jetzt hast du vorhin gesagt, eigentlich müsste der bundespolitische Wahlkampf auch ein kulturpolitischer Wahlkampf sein, weil es auch um die Auseinandersetzung von kulturellen Fragestellungen geht und eigentlich die Frage auch von, wie wir uns als Gesellschaft in Zukunft entwickeln. Und wir sind ja weiter mitten in einem Krisenszenario, auch in unserem Gespräch. Ist da ja erstmal sehr viel Analyse, aber noch nicht sehr viel Zuversicht und Hoffnung bisher gewesen. Jetzt drängt sich natürlich eine Frage auf, die für dich wahrscheinlich eine Déjà-vu-Frage ist. Ich erinnere mich sehr gut an den letzten Bundestagswahlkampf. Auch da war das Argument sicherlich richtig zu sagen, die Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, sind sehr stark auch kulturelle und braucht es nicht dann auch eine starke bundespolitische Kulturpolitik und Kulturperspektive? Und eine Frage, die da ja eigentlich wiederkehrend immer wieder diskutiert wird, ist die Frage, braucht es dann nicht eigentlich auch ein Kulturministerium und nicht nur einem sagen Staatssekretärinnenrolle? Und das andere, was sicherlich das Haupt-Déjà-vu für dich sein dürfte, ist, ich erinnere mich gut daran, wie hier in Hamburg viele schon so gefühlt eigentlich Abschied genommen haben. Und dann, du hast es auch an einem unserer Gespräche ja nochmal geschildert, als dann die Entscheidungen getroffen sind, viele auch sagen, sehr aufgearbeitet haben, dass du eben weiterhin hier bist. Jetzt ist natürlich die Voraussetzung, wenn man auf die Hochrechnung guckt, ein bisschen eine andere, als es damals der Fall war. Aber einfach nochmal eine knappe Frage an dich oder eine Einladung zu gar nicht, sagen, furchtbar langen Antwort. Erstens, wie schaust du auf diese eher strukturelle Verortung aktuell? Ich weiß, dass du nicht zwingend das notwendig gefunden hast in den letzten Perspektiven, dass es ein Ministerium sein muss. Und wie blickst du vielleicht im Rückblick auf diese alte Debatte und schwingt da noch was mit? Oder würdest du sagen, das ist eh dieses Mal kein Thema, weil die Startpositionen so andere sind der Parteien?
Na gut, auch der letzte Wahlkampf hat ja gezeigt, dass Startpositionen nicht Zieleinläufe sind. Aber also erstmal zu der Frage Ministerium oder nicht. Tatsächlich würde ich zunehmend sagen, wahrscheinlich braucht so ein Haus irgendwann mit all den Schwierigkeiten, die damit vermacht sind. Aber ich finde, man hat schon gesehen in den zurückliegenden 3 Jahren, dass es immer schwieriger wird, das, wofür der Bund eigentlich zuständig ist, was ja nicht eigene Kulturförderung ist. Das macht er so nebenbei mit und das kann man aus dem Kanzleramt auch machen. Oder auch dann Diskurse setzen und prägen. Das kann man aber von überall machen. Das kann man auch sagen aus einem Landesministerium heraus machen, sondern tatsächlich innerhalb des Geflechts der Ministerien und der Zuständigkeiten des Bundes dafür zu sorgen, dass man sowas wie eine kulturfreundliche Ordnungspolitik organisiert, die sich im Bereich Sozialpolitik, im Bereich Rechtspolitik, Stichwort Urheberschutz, im Bereich Organisation der Märkte und sagen, satisfaktionsfähig auf Augenhöhe am Kabinettstisch und in den entsprechenden Abstimmungsprozessen der Bundesregierung mitbewegt. Und da finde ich schon das ein oder andere Mal gesehen, auch in den letzten 3 Jahren wieder, dass die Bundeskulturpolitik da nicht in gleicher Art und Weise durchsetzungsfähig ist, weil sie eben nicht auf Augenhöhe der Ressorts sich bewegt, sondern immer entweder sich Macht aus dem Bundestag leihen muss über die Verankerung der Kulturstaatsministerin als parlamentarische Staatssekretärin oder aber man sich über den dann eigentlichen Ressortminister, und dann kann man sagen wahlweise Chef des Bundeskanzleramtes oder sogar Bundeskanzler, was leihen muss, was aber natürlich gleich sofort knapp unterhalb des Zündens der Atombombe in so einem Kabinettskontext ist, wenn ich quasi den Chef des Ganzen mit der Richtlinienkompetenz bitte, jetzt mal Kulturthemen durchzusetzen. Ich glaube, es wird der Kultur sehr gut tun, wenn sie einfach auf Augenhöhe als ein weiteres relevantes Interessensfeld auch in einer Regierung vertreten wäre. Und da bietet die jetzige Konstellation zumindest ein paar, sagen, institutionell basierte Schwierigkeiten, die ich auch nur bis zu einem gewissen Punkt überhaupt durch persönliches Engagement auflösen kann. Das merkt man schon ein Stück weit. Das heißt, das wäre es eine. Ich wäre dafür. Ich wäre andererseits aber auch dafür, und das macht es ein bisschen schwierig und widerspricht sich auch ein bisschen, wenn ich das ernst nehme und zu Ende denke, was ich vorhin gesagt habe, darüber, dass eigentlich der Wahlkampf jetzt auch ein kulturpolitischer Wahlkampf werden müsste, lohnt sich auch ein Revitalisieren der Idee in der Kulturpolitik, die mal der Gründung des Beauftragten für Kultur und Medien als Amt innerhalb der Bundesregierung damals 98 bei Schröder überhaupt zugrunde lag, wo es ja gar nicht nur darum ging zu sagen, ich will jetzt Kulturpolitik im engeren Sinne von Förderkulissen verbessern etc. bauen, sondern ich will auch sozusagen eine Diskursschnittstelle oder auch sozusagen so einen Diskursagenten innerhalb der Regierung bringen. Und gerade die ersten Besetzungen, Naumann und dann auch in Niederrümelin, waren ja auch ganz stark davon geprägt, dass man sagt, ich will eigentlich ein bisschen, also abfällig formuliert, einen Chefintellektuellen in der Bundesregierung haben. Ich glaube, Chefintellektuelle eignen sich für demokratische Prozesse nicht so ganz, aber jemand, der durchaus dazu in der Lage ist, auch die grundsätzlicheren Fragen mal bewegen zu können, jenseits von Tagespolitik. Dafür braucht, glaube ich, Bundesregierung und Bundespolitik auch eine Schnittstelle. Das können Bundestagspräsidenten sein, das können Bundespräsidenten sein, das könnte aber auch eine klug aufgehangene Kulturpolitik sein, weil sie sich auf der grundsätzlichen Ebene ja bewegt. Und wir durchaus an vielen Stellen in Ländern und Kommunen ja auch sehen, dass da die Kolleginnen und Kollegen solche Aufgaben dann innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs auch wahrnehmen. Und das ist schon etwas, was auf Bundesebene ein bisschen fehlt. Insofern wäre ich mittlerweile dafür zu sagen, bei allen Bauchschmerzen, die mir die Gründung eines neuen Ministeriums als Kooperationspartner so aus Landessicht wahrscheinlich machen würde, wäre ich in der Sache am Ende eher dafür. Was das Déjà-vu angeht, ach, in drei Gottes Namen, ich glaube nicht daran, dass sich ein Wirkungskreis zwingend durch die Frage, arbeitet man in der Kulturpolitik im Bund oder im Land, verändert. Gibt es Konstellationen, unter denen man sich vorstellen kann, das auch im Bund zu machen? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, die gibt's nicht. Strebe ich nach denen momentan? Da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich strebe nach denen. Sondern ich mache Kulturpolitik da, wo ich glaube, dass ich sie am wirksamsten machen kann. Und das ist im Moment die Konstellation, in der ich das machen kann.
Dann sind wir schon auf der Zielgeraden des Gesprächs. Ich habe ein paar Fragen schon aus Zeitgründen. Können wir da vielleicht nur noch einige kurz von anreißen? Aber Sie haben auch vielleicht den Charakter, dass man darauf so eine kurze, spontane erste Assoziation sagen kann. Ich frage mich im Moment ganz viel, und zwar sowohl, wenn man guckt, all die Ereignisse, die uns in den letzten Monaten beschäftigt haben und die Ereignisse, die uns bevorstehen, worüber sprechen wir zu wenig, weil wir so fixiert sind auf das, was immer gerade so dringlich und prägnant daherkommt. Welche Themen hast du im Kopf, wo du denkst, darüber müssen wir doch eigentlich mal sprechen, das ist eigentlich der Raum gar nicht da?
Darauf jetzt eine kurze, spontane Antwort. Das ist ja, also, ich glaube, nee, das sollten wir ausführlich tun, weil das, ein Stück weit haben wir es aber dieses Mal, finde ich, auch gemacht und machen wir es eigentlich auch immer wieder. Ich finde schon die Frage, was hält diese Gesellschaft im Kern zusammen, ist eine Frage, der wir uns in der Tiefe, in der sie zu beantworten ist, noch nicht mal annäherungsweise momentan nähern. Was meine ich damit? Also, wenn ich alleine auf die letzten Wochen gucke, auf einmal gibt es politische Akteure, die es plausibel finden, vorzuschlagen, dass man die deutsche Staatsangehörigkeit wieder aberkennen kann, wenn man sich irgendwie nicht vernünftig verhält. Wir haben Akteure, die der Meinung sind, definieren zu können, was zulässige und was unzulässige Freiheiten sind, die man in Anspruch nehmen kann. Und. Also sozusagen, wir sind an ganz vielen Stellen an der Ebene, wo wir feststellen, dass so eine Art von Gesellschaftsvertrag gar nicht mehr bruchlos von allen Mitgliedern dieser Gesellschaft zu reproduzieren wäre. Nach dem Muster, was macht eigentlich unser Zusammenleben aus? Dass wir eine bunte Vielzahl von Antworten finden, ist ja völlig okay. Ich habe das Gefühl, die Schnittmenge, die geantwortet wird, wird aber kleiner. Und das ist bis zu einem gewissen Maß okay bei einer sich diversifizierenden Gesellschaft, aber an einem gewissen Punkt aber nicht mehr. So, und wie bekommen wir es hin, dass diese Schnittmenge nicht sozusagen unter ein Mindestmaß fällt? Wie bekommen wir es aber gleichzeitig hin, dass die Vielfalt der Möglichkeiten, individuell sein Leben zu gestalten, auch funktionieren kann? So, und ich glaube, das setzt voraus, dass wir auch als Demokratinnen und Demokraten in ein paar Auseinandersetzungen über Begriffe anders reingehen, als wir es momentan tun. Also ich glaube nicht, um nochmal, wir reden jetzt viel über Musk, aber dass es ausreicht, bei Musk zu sagen, ja, muss man halt aushalten, dass der auch Meinungsfreiheit hat. Der Typ ja, aber die Infrastruktur, die der baut, ist gesellschaftszersetzend. Und zwar ganz bewusst. Man muss sich ja nur mal vorstellen, was wäre denn der nächste Schritt? Der baut eine auf der Grundlage der Kommunikation, die auf seiner Plattform stattfindet, sozusagen einen KI-Bot. Was der für ein Bias hat, wenn ich dem eine Frage stelle. Wenn ich den aber gar nicht mehr erkenne, erkenne ich den Bias auch nicht mehr. So, und dann habe ich auf einmal eine Verschiebung in einer Gesellschaft, wo mir das Korrektiv fehlt. Wie sieht das Korrektiv aber aus? Da bleiben wir an vielen Stellen viel zu sehr immer so in diesem kurzen, ich brauche die nächste schnelle Antwort auf was. Und wir erfassen gar nicht, was da drunter wirklich an tektonischen Verschiebungen da ist. So, und das kann Politik, glaube ich, auch gar nicht. Da versagt aus meiner Sicht eher öffentliche Kommunikation und Gesellschaft und ein Stück weit, das gebe ich den Professoren auch mal zurück, tatsächlich auch Wissenschaft die ja auch in der Art und Weise, wie wir sie steuern und strukturieren, auf bestimmte Verwertungslogiken hingetrimmt wird, die diese Grundsätzlichkeiten auch nicht mehr sagen, genehmigt. Also nochmal diese, in Hamburg schlagen wir uns jetzt gerade rum mit einer Initiative, die 20.000 zusätzliche MINT-Studienplätze fordert. Ich sage, super Sache, wir brauchen mindestens 20.000 Geisteswissenschaftler und Sozialwissenschaftler auch, weil da verstehen wir ehrlicherweise noch weniger. Wir können vielleicht einen KI-Bot sogar bauen, aber was der mit Gesellschaft macht, kann gerade keiner sagen. Also lassen Sie das nicht in diesem Entweder-Oder denken, sondern sowohl als auch. Und auf dieser Ebene, quasi wirklich dieser grundlegenden kulturellen Formationen von Gesellschaft mal zu überlegen und wieder zu durchdringen, was passiert da eigentlich? Das drücken wir immer zu schnell als, ja, wenn wir nochmal Zeit haben, machen wir das irgendwann auch beiseite und kümmern uns dann wieder um das Naheliegende.
Ich bin da übrigens, nur weil du es gerade mit den Hochschulen ansprichst, ich habe ganz oft in letzter Zeit Momente gehabt, wo ich so froh war, an einer künstlerischen Hochschule zu sein, weil da tatsächlich nochmal andere Logiken sind und eben vielleicht gerade diese verwertungsorientierte Logik, die ich natürlich von vielen KollegInnen aus Universitäten auch kenne, nicht im gleichen Maße, glaube ich, bei uns gerade greift.
Kann ja gar nicht, also bei euch kann es ja nicht so schlimm sein wie in diesem Berufungsverfahren, wo am Ende die Frage, wer wird berufen, auf eine Zahl eines Zitationsindex zusammenschnurrt, was ich schon mal gehört habe, wo ich, das habe ich mal für eine, sozusagen für etwas gehalten, was man sich so erzählt, bis man jemand sagte, nee, ich saß mal in so einer Kommission. Ich kann das bis heute noch nicht glauben.
Ja. Vorletzte Frage. Ja. Naja, die vorverletzte vielleicht, aber die, auf jeden Fall, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass es in Zeiten wie diesen, du hast vorhin zum Start gesagt, es hat die Sonne noch gar nicht geschienen in diesem Jahr, auch immer Momente gibt, wo die finsteren Gedanken kommen. Was ist so ein finsterer Gedanke, den du dann sofort wieder wegschiebst, den du dir verbietest, den du aber gestehst zu haben manchmal?
Na, der finstere Gedanke ist schon, dass unsere Gesellschaft in eine Situation kommen kann, in der es auf einmal ganz schnell gehen kann, dass bestimmte demokratische Errungenschaften weg sind. Also ich habe vielleicht auch den Fehler gemacht, im letzten Herbst das Buch von Jens Biski über die Schlussphase der Weimarer Republik zu lesen, wo man ja sehr schön sieht, sagen, wie bestimmt, also an wie vielen Stellen man entscheiden kann, dass es nicht in die falsche Richtung geht und diese Entscheidungen dann ausbleiben. Und die finsteren Gedanken, die manchmal kommen, sind genau die. Verpassen wir gerade solche Entscheidungsmomente und schreibt in 100 Jahren jemand ein Buch. Und wenn diejenigen das dann lesen, würden diejenigen sagen, wie konnten die denn damals das zulassen? So, man kann auch redlich jetzt Dinge richtig finden, weil man nicht absieht, was sie für Kollateralschäden haben. Und das ist so schon ein Gedanke, der kommt mir das ein oder andere Mal, weil ich das Gefühl habe, die Fragen sind zum Teil ernster, als wir uns das selber eingestehen wollen.
Weißt du noch, was der letzte Moment, so die letzte Entscheidung war, wo du dieses Gefühl hattest? Das könnte sowas sein?
Na, es sind nicht die eine Entscheidung, aber ich nehme schon wahr, dass wir so Situationen haben momentan, wo wir ja durchaus darüber reden, ich habe das vorhin mal so nebenbei gesagt, welche Freiheiten sind eigentlich zulässig und welche sind nicht zulässig. Und die Frage, das ist gar nicht für mich eine Entscheidung pro und contra, sondern ein Ausbleiben einer Klärung darüber, welche Form von Freiheit wir in unserer Gesellschaft leben wollen. Und ein so fast sprachloses, gleichzeitig aber sehr hochtourig kommunizierendes Nebeneinander der unterschiedlichen Positionen. Also ich meine, dann gibt's die sagen, alles muss geäußert werden können, was Humbug ist. Dann gibt's diejenigen, die sagen, aber es kann doch nicht sein, dass das gesagt wird, was auch auf eine Art Humbug ist. Und gleichzeitig fehlt ein sich befassen damit, wie schaffe ich Foren, wie schaffe ich Räume, wie schaffe ich Mechanismen, die ich auch wieder sozusagen stabil unterstellen kann einer Gesellschaft, in der ich mit den unterschiedlichen Äußerungen so umgehen kann, dass ich einen Bewertungsprozess gesellschaftlich herausbekomme, an dessen Ende eine Übereinkunft steht, das ist akzeptabel, das ist richtig, das ist nicht akzeptabel, das ist falsch. Damit befassen wir uns nicht, sondern wir bleiben auf der Ebene davor und reden über die Zulässigkeit a priori und nicht über quasi sozusagen einen Prozess, wo wir a posteriori feststellen können, was war denn jetzt richtig und was war falsch. Und ich frage mich schon manchmal, sagen, wird sich das rächen, dass wir uns darum nicht intensiver kümmern, wie das gelingen kann? Und dann kommen eben die einfachen Antworten, dann kommt eine Forderung nach Bekenntnissen zu irgendwas. So, dann geben halt Leute Bekenntnisse ab. Das ist aber aus meiner Sicht, wäre das genauso eine Entscheidung, wenn man die treffen würde, würde man die in 3 Jahren bereuen. Da bin ich mir sehr sicher. Und genauso gibt es andere Entscheidungen, vielleicht auch Entscheidungen, die ich getroffen habe, Ich habe jetzt noch keine konkret bereut. Ich habe manchmal die Sorge, dass ich in 15 Jahren zurückgucke und feststelle, hätte sie damals. Das weiß ich aber erst dann, wenn ich sie jetzt bereuen würde, hätte ich ja noch genug Gelegenheit, sie rückgängig zu machen. Da ist gerade nichts.
In meinem letzten Podcastgespräch, vorletzte Frage, gerne auch sagen, vielleicht mit einem Satz, wenn dir dazu was einfällt, hat Steven Walter gesagt, ihm hat es unglaublich geholfen, dass er sehr früh die Frage gestellt bekommen hat, wovon er überzeugt ist, was andere für völlig verrückt halten. Und ich finde das eine tolle Frage und ich würde die gerne dir weitergeben. Gibt es was dir spontan einfällt, wo du sagst, davon bin ich eigentlich überzeugt, auch wenn da viele andere mich für verrückt erklären würden?
Ich bin am Ende überzeugt davon, dass tief im Inneren jeder Mensch eigentlich was Gutes will.
Das wäre ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Fangfrage.
Tut mir leid.
Für den Abschluss. Die Fangfrage, wir haben darüber gesprochen, es stehen Wahlen an, mindestens eine Wahl hat auf deine Rolle Auswirkungen. Unter welchen Umständen würden wir im nächsten Sommer kein Podcastgespräch mehr führen?
Ich glaube, unter dem Umstand, dass du sagst, mit einem Ex-Senator will ich keinen Podcast mehr führen.
Das wird nicht passieren. Dann sage ich mal, wir sprechen uns im Sommer wieder.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Dank dir.
Das war die 104. Folge unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Ein neues Jahr ist ja immer auch ein Moment für gute Vorsätze. 2024 hatten wir 6 neue Folgen im Podcast im Angebot, also ungefähr alle 2 Monate eine. Für 2025 habe ich mir vorgenommen, dass es wieder mehr werden sollen. Ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche. Passen Sie gut auf sich auf.